Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Hallo zum frischen Podcast am Donnerstag, den 26. März.
Wir haben schon viele Infizierte, aber noch ist das die Ruhe vor dem Sturm. Keiner kann genau sagen, was in den nächsten Wochen kommt. Ich finde es sehr wichtig, dass die Botschaft klar bleibt. Wir können dann nach Ostern möglicherweise über eine Veränderung reden, wenn wir bis Ostern alle miteinander konsequent sind. Der Teil ist wichtig.
Gesundheitsminister Jens Spahn spricht also von Ostern als eventuelle, als mögliche Option, dass sich an der aktuellen Situation, also zum Beispiel Ausgangseinschränkungen bei uns, etwas ändern könnte. Aber sicher kann sich da niemand sein, auch nicht Jens Spahn. Das hat er heute auch gesagt. Im Update haben wir für euch wieder heute alles zusammengepackt rund um Covid-19, was ihr dazu wissen solltet. Wir liefern euch da den Überblick und bleiben dafür nicht nur in Deutschland, sondern wir gucken auch in die USA, nach New York City. Die Stadt hat es richtig schwer erwischt. Die Krankenhäuser wissen eigentlich jetzt schon nicht mehr, wie sie die Situation mit dem Coronavirus überhaupt noch stemmen sollen. Unser Korrespondent gibt euch gleich mehr Infos, wie es aktuell aussieht. Außerdem würden wir gerne wissen, was ist eigentlich auf einmal so toll an Puzzeln? Ich weiß nicht, Fotos auf Social Media, man sieht die Menschen von einem 2000-Puzzle-Teil in Zeiten von Corona. Ich weiß auch nicht, auf einmal ist alles anders. Leute, ernsthaft, in unserem Alter noch puzzeln. Was ist so toll daran? Also Nervenkitzel ist es schon mal nicht. Es ist irgendwas anderes. Johanna ist schon richtig drauf.
Ich habe es mich am Anfang tatsächlich auch gefragt. Also mein Mitbewohner hat angefangen zu puzzeln und ich war am Anfang nicht so begeistert. Aber na ja, man sitzt so da, wir machen uns auch meistens Puzzlemusik an. Und dann sitzt man so da und hat irgendwie, kann sich zwischendrin noch über andere Themen unterhalten. Aber manchmal kann man auch einfach dann so Farbverläufe suchen oder irgendwie nach einem bestimmten Teil Ausschau halten. Und wenn man das dann gefunden hat, das ist dann auch ein ziemlich gutes Gefühl.
Wir lüften das Puzzlegeheimnis in Zeiten von Corona in dieser halben Stunde bei uns im Podcast. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Eine halbe Million, das klingt nicht nur viel, das ist auch viel. Etwa eine halbe Million Corona-Tests werden im Moment pro Woche in Deutschland gemacht. Das hat Christian Drosten, der Virologe an der Berliner Charité, heute gesagt auf einer Pressekonferenz vom Bundesforschungsministerium. Experten glauben, dass durch diese vielen Tests die offiziellen Zahlen der Infizierten in Deutschland, wie die beziffert werden, dass man da relativ nah dran ist an der Realität, also an denen, die auch tatsächlich infiziert sind. Und das wollen wir uns nochmal genauer angucken, wollen uns nochmal diese Zahlen genauer angucken, zusammen mit Christina Sartori. Sie ist Wissenschaftsjournalistin und bringt uns jeden Tag hier im Update auf den aktuellsten Stand. Christina, wie schätzt du diese Zahl von 500.000 Tests pro Woche ein?
Ja, ich finde das auch richtig viel. Richtig, richtig viel. Also viel mehr ist das, als in vielen anderen Ländern gemacht wird. Es wird ja immer so auf Südkorea geguckt. Das wird für sein intensives Testen gelobt. Und das ist ja auch gut. Die sollen ungefähr 20.000 Tests am Tag machen. Das hat jedenfalls der Spiegel vor 2 Wochen geschrieben. Also vielleicht wird in Südkorea sogar jetzt auch noch mehr getestet. Mhm. Aber man sieht, ne, wir sind ähnlich gut. Also das ist schon eine ordentliche Leistung. Und das ist ja auch nicht einfach nur so, dass man gut ist, sondern dieses viele Testen, das hat uns ja auch schon was gebracht, nämlich Zeit. Dadurch hat man in Deutschland sehr früh entdeckt, dass das Virus sich in Deutschland ausgebreitet hat. Und seitdem laufen ja die Vorbereitungen, vor allem in den Krankenhäusern, damit unser Gesundheitssystem eben im schlimmsten Fall auf dem Höhepunkt der Epidemie möglichst viele, am liebsten nämlich möglichst alle Patienten so gut behandeln kann, wie das notwendig ist. Aber man muss mal sagen, 500.000 ist wahnsinnig viel, aber auch wenn wir sehr viel testen können, es kann derzeit schon nicht mehr jeder getestet werden, der Symptome da hat, der so ein Kratzen im Hals hat. Dazu reichen die Kapazitäten dann auch wieder nicht. Deswegen gibt es eben Regeln, wer getestet werden sollte, nämlich vor allem Risikogruppen und medizinisches Personal zum Beispiel, und wer eben nicht.
Heißt also, je weiter die Epidemie voranschreitet, je mehr sich das Coronavirus ausbreitet, desto weniger kommt man eigentlich mit dem Testen hinterher. Genau. Warum testet man denn dann nicht lieber Stichproben der Bevölkerung? Also sagen wir mal 1.000 Menschen aus NRW, 1.000 aus Bayern und so weiter und so fort. Wäre das nicht im Endeffekt repräsentativer? Käme man damit nicht auch auf verlässlichere Zahlen?
Also es werden ja schon Stichproben gemacht, schon seit Wochen. Es ist so, dass immer in jedem Jahr während der Grippesaison in einigen ausgewählten Arztpraxen, immer wenn da eine Atemwegserkrankung erkannt wird, dann wird auf Grippe getestet. Einfach damit man sieht, wie die Grippesaison so verläuft. Und da hat man schon vor Wochen beschlossen, okay, wir testen jetzt nicht nur auf Grippe, sondern wir testen jetzt auch gleich auf Covid-19, um so eine Übersicht zu haben. Jetzt einfach Leute aus der Bevölkerung zu testen, ohne Symptome oder so, das wird nicht so viel bringen, weil, das wurde heute auch gesagt, derzeit sind ungefähr 5% der Teste positiv, der Rest ist negativ. Das heißt, man müsste sehr, sehr viele Menschen testen, um statistisch relevante Zahlen zu erhalten, weil es ist eben nicht so, dass jeder Dritte das Virus hat in Deutschland, zum Glück bisher. Außerdem, damit so eine Untersuchung wirklich was bringt, muss sie gut geplant werden. Also, wen testen wir? Aus welcher Altersgruppe? Wie viele Männer, wie viele Frauen, wie viele Kinder? Wie viel testen wir, um statistisch relevante Ergebnisse zu bekommen? Das alles wird derzeit gemacht, weil das stimmt ja. Man will ja wissen, wie viele Menschen hatten das Virus, ohne dass man es wusste. Aber das wird eben noch ein bisschen dauern, bis man da eine wissenschaftlich fundierte Antwort geben kann.
Im Netz und generell so auf Social Media gibt es ja auch immer wieder Meldungen über angebliche Wundermittel gegen dieses Coronavirus, gegen das Neue. Ich habe noch gelesen, Vitamin B soll helfen oder auch Vitamin C. Kann das sein? Das klingt ja eh schon eigentlich viel zu einfach.
Ja, genau, das ist es auch. Also offiziell muss man sagen, das weiß keiner, weil dazu wurden noch keine aussagekräftigen, keine guten medizinischen Studien gemacht. Ich glaube auch nicht, dass ein Vitamin da viel helfen kann. Aber wie gesagt, es gibt keine aussagekräftigen medizinischen Studien dazu. Und das ist auch kein Wunder, weil so lange gibt es dieses Virus ja noch nicht. Und man muss sagen, in vielen Ländern sind die Ärzte damit beschäftigt, überhaupt die Patienten zu versorgen. Da ist nicht viel Zeit für gute Forschung, weil gute Forschung braucht auch Zeit. Also ich habe auch gesehen, was es da in den sozialen Medien gibt. Da wird ja auch Knoblauch empfohlen und sowas. Da darf man nicht drauf reinfallen. Man muss wissen, es gibt derzeit kein Medikament, das bewiesenermaßen hilft gegen Covid-19. Es werden verschiedene Medikamente erforscht. Einige lassen auch wirklich hoffen. Da sagen selbst Experten, das sieht gut aus. Aber noch gibt es kein Mittel, für das sicher gezeigt werden konnte, dass es hilft. Also nicht abzocken lassen, nicht das Geld rausschmeißen für so einen Kram, irgendwelchen Betrügern. Solche Sachen einfach nicht kaufen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das hier ist Colleen Smith. Colleen Smith ist Notfallärztin am Elmhurst Krankenhaus in Brooklyn in New York.
Today is kind of getting worse and worse. We had to get a refrigerated truck to store the bodies of patients who are dying.
Colleen Smith hat das der New York Times erzählt, sich selbst gefilmt. Ihr Krankenhaus musste einen Kühllaster bestellen, um die Leichen zu lagern, die an Covid-19 gestorben sind. New York ist eins der Epizentren für Corona in den USA, also der Bundesstaat New York. Dort gibt es rund 30.800 nachgewiesene Fälle und allein 17.000 davon in New York City. Rund 200 Menschen sind bisher in New York City an diesem Coronavirus gestorben. Und die Lage scheint noch schlimmer zu werden. Aktuelle Eindrücke und Infos von Peter Mücke, das ist unser Korrespondent in New York. Peter, wie konnte die Lage denn überhaupt so schnell, ja, man hat ja schon den Eindruck, eskalieren?
Nun, das liegt so ein bisschen an der Stadt New York. Das ist ja nicht nur die größte Stadt in den Vereinigten Staaten, sondern auch die, die am dichtesten bevölkert ist, also Einwohner auf Quadratmeter. Und da geht natürlich so ein Virus schneller rum als auf dem platten Land im mittleren Westen, sage ich mal. Man hat natürlich auch die Lage hier anfangs etwas unterschätzt, am Anfang das gar nicht wahrgenommen. Das fing bei der Regierung in Washington an, als man dachte, das ist eine kleine Grippewelle, die von alleine weggeht. Hier die Behörden in New York, im State of New York und auch in der Stadt haben auch erst relativ spät reagiert, als am 1. März der erste Fall nachgewiesen wurde in Manhattan. Und dann ging es plötzlich ganz schnell. Die Lage ist ähnlich wie in Deutschland. Alles hat zu, außer Supermärkte, einige Restaurants, wo man sich noch was zum Abholen mitnehmen kann. Ansonsten ist die Stadt dicht und die Lage ist eben so katastrophal, wie eben die Ärztin geschildert hat. Es ist da ein großes Problem. Das Gesundheitssystem ist auf eine solche Herausforderung nicht eingestellt.
Aha, also das, du sagst, das ist generell einfach auch ein Problem des Gesundheitssystems in den USA.
Ja, auf jeden Fall. Man darf nicht vergessen, es gibt hier keine Krankenversicherung. Das muss man sich mal klar machen. In Deutschland hat jeder eine Krankenversicherung. Jeder kann zum Arzt gehen, jeder kann ins Krankenhaus gehen. Entsprechend ist eben auch die Infrastruktur. Es gibt eine Menge Krankenhausbetten in Deutschland. Es gibt auch viele Leute, die sagen, es gibt zu viele Krankenhausbetten in Deutschland verglichen mit anderen Ländern. In den USA jedenfalls kann man sagen, es gibt viel zu wenige. Das reicht im Normalfall, weil die meisten Leute sich sowieso einen Krankenhausaufenthalt nicht leisten können. Die USA sind ein Land mit einer relativ geringen Lebenserwartung. Genau aus diesem Grund, weil sich Leute eine sehr teure Krankenhausbehandlung nicht leisten können. Die sterben dann eher und sterben früher. Entsprechend wenig Krankenhausbetten gibt es. 53.000 im ganzen Staate New York. Man schätzt, man braucht jetzt 140.000 für diese Coronavirus-Pandemie, um das einigermaßen zu bewältigen. Man hat 3.000 Beatmungsgeräte, man braucht aber 40.000 und versucht, die jetzt irgendwie zusammenzukratzen. Also dieses Land ist gar nicht darauf ausgelegt, eine solche Welle an Krankenhausbesuchen zu bewältigen. Und das, was wir gerade sehen, ist erst der Anfang. Man rechnet damit, dass der Peak, die Scheitelwelle, die meisten Erkrankungen in 2 bis 3 Wochen sein werden. Und dann sieht es nochmal düsterer aus.
Trotzdem braucht das Pflegepersonal, die Ärzte, die Ärztinnen ja irgendwie Unterstützung, also die Krankenhäuser. Welche Maßnahmen werden denn da ergriffen, um zu helfen?
Nun, die Politik trommelt seit einigen Tagen. Der Bürgermeister der Stadt New York, Bill de Blasio, auch der Gouverneur vor allen Dingen des Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, geben im Prinzip jeden Tag sehr alarmierende Pressekonferenzen, bitten um Hilfe, gerade aus der Zentralregierung in Washington. Dort gibt es zum Beispiel ein Lager, in dem 20.000 Beatmungsgeräte eingelagert sind. Eigentlich eher für Kriegsfälle. Da sagt man jetzt, schickt die uns nach New York, wir brauchen die hier, wir sind das Epizentrum, bei uns geht es los und dann wird sich's über das ganze Land verteilen. Man versucht Gelder locker zu machen in Washington, man versucht Nothospitäler einzurichten, beispielsweise werden alle Wohnheime der Universitäten, die ja ohnehin geschlossen sind, werden umgewandelt jetzt in Krankenhäuser. Das größte Kongresszentrum hier in New York City ist umgewandelt worden in ein Krankenhaus. Wir warten darauf, dass ein Lazarettschiff der US-Armee anlegt. Das soll Anfang April passieren. Da sind nochmal 1.000 Betten mehr. Also man versucht alles. Man bittet Ärzte, Schwestern im Ruhestand zu mobilisieren, zu sagen, ihr müsst uns helfen, die Krankenhäuser aufzurüsten, wenn diese große Welle kommt in 2 bis 3 Wochen, um irgendwie der Sache Herr zu werden. Aber man sieht ja jetzt schon, dass es jetzt kaum klappt und wir sind, wie gesagt, noch 2 bis 3 Wochen von diesem Scheitelpunkt entfernt.
Und dieser Scheitelpunkt, das bezieht sich dann aber auf die komplette USA. Wir haben jetzt erstmal primär über New York geredet, aber das gilt dann fürs ganze Land.
Nee, der Scheitelpunkt, der gilt in der Tat erstmal für den Bundesstaat New York. Okay. Der ist prognostiziert, es wird sich hier erstmal verbreiten und dann geht es eben weiter. Man erwartet natürlich, dass sich das weiter verteilt und dass sich der Virus natürlich weiter verteilt hat in den vergangenen Wochen und Monaten. Der Gouverneur des Bundesstaates sagt, wir sind der Kanarienvogel im Bergwerk, ist immer sein Vergleich. Also wir sind hier so ein bisschen die Ersten, die es merken und von der Stange fallen, wenn der Sauerstoff weggeht, wie das früher ja im Bergwerk war. Also hier geht es los, es wird sich dann über das ganze Land verteilen. In Kalifornien ist die Lage noch nicht ganz so schlimm, aber absehbar wird sie schlimmer werden und dann wird sich es auch über das ganze Land verteilen. Das wird man nicht isoliert halten können. Man erwartet nur, der erste Peak wird hier in New York sein und dann später im ganzen anderen Land.
Peter Mücke, unser Korrespondent in New York, über die Situation dort in den Krankenhäusern, die jetzt schon sehr, sehr schwierig ist und eigentlich kaum zu stemmen in Zeiten von Corona.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir haben ja in den letzten Wochen viel über Atemschutzmasken gelernt, hier in Deutschlandfunk Nova, über diese einfachen OP-Masken und auch über die hochwertigen Masken, die eben auch vor Viren viel, viel besser schützen und eigentlich ja den Profis gehören sollten, also Ärztinnen, Ärzten und Pflegepersonal. Nur in den Krankenhäusern, in vielen Krankenhäusern und Praxen sind diese Masken knapp und sie werden auch immer knapper. Und das mit dem Nachbesorgen, das ist eben auch ziemlich schwierig. Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Döbbelt hat jetzt mal recherchiert, wie Kliniken und Arztpraxen in dieser Mangelsituation, so muss man es ja schon nennen, versuchen, eben an Nachschub zu kommen. Johannes, wie knapp sind die Atemschutzmasken denn überhaupt im Moment?
Also insgesamt kann man sagen, wirklich sehr knapp, wobei die Situation unterschiedlich ist. Also in NRW zum Beispiel, wo ja die Zahl der Covid-19-Erkrankten relativ hoch ist, da haben manche Kliniken noch genug, sagt die Krankenhausgesellschaft NRW, weil die dann schon vor der Krise teilweise große Vorräte und große Lagerbestände hatten. Bei anderen Kliniken sind Masken und andere Schutzausrüstungen für das Personal aber schon seit Wochen knapp und werden immer knapper. Zum Beispiel auch im besonders betroffenen Kreis Heinsberg. Und die Masken, die noch da sind, die werden oft weggesperrt und von Sicherheitspersonal bewacht, wurden ja auch schon in einigen Kliniken große Mengen an Masken geklaut. Und in vielen Arztpraxen ist die Lage auch ziemlich dramatisch. Auch die sagen, wir haben viel zu wenig Masken und müssen die, die wir haben, viel länger tragen, als eigentlich vorgeschrieben ist. Also die wechseln ihre Masken dann einfach nicht mehr so oft.
Was ja dann natürlich auch unter hygienischen Gesichtspunkten eher grenzwertig ist wahrscheinlich. Aber okay, wenn die Not groß ist, was soll man machen? Was machen die Krankenhäuser oder Praxen denn überhaupt, um an neue Masken oder andere Schutzausrüstung zu kommen? Welche Möglichkeiten haben die da?
Also natürlich versuchen die, welche zu bestellen über ihre Lieferanten. Auch verschiedene Gesundheitsministerien von Bund und Ländern haben ja schon vor einiger Zeit große Mengen an Masken bestellt. Aber da scheint es Lieferprobleme zu geben. Bisher sind erst wenige Masken angekommen, sagen die Krankenhäuser. Und weil das alles so schwierig ist, improvisieren manche Kliniken auch. Hat mir Lothar Kratz erzählt, der ist der Pressereferatsleiter der Krankenhausgesellschaft NRW.
Ja, wir hören aus Häusern, dass die da rangehen, wie... Ich sage jetzt mal vor 30, 40 Jahren, textile Schutzkleidung schneidern und anfertigen lassen. Diese Schutzkleidung werden dann sicherlich nicht direkt in den zentralen Bereichen eingesetzt, aber in den unterstützenden Bereichen kann man diese Dinge sicherlich auch einsetzen. Und ich denke, es ist immer noch besser, nicht mit 100%igem Schutz zu arbeiten, als dann überhaupt keinen Schutz zu haben.
Mittlerweile gibt es auch einige deutsche Unternehmen und auch soziale Einrichtungen, die ihre Produktion umgestellt haben und jetzt eben Atemschutzmasken herstellen. Zum Beispiel mehrere Automobilzulieferer und auch ein Unterwäschehersteller, die das machen. Aber das alleine wird wohl nicht reichen, um den Bedarf zu decken.
Wo kommen diese Atemschutzmasken denn normalerweise her? Wo werden die hauptsächlich produziert?
Die kommen vor allem aus China und eine der Firmen, die diese Masken aus China einführen, das ist das Unternehmen von Sabine Hamsen, mit der ich heute gesprochen habe. Die hat einen kleinen Betrieb in Troisdorf bei Bonn und sie hat im Moment wirklich sehr, sehr viel zu tun, sagt sie.
Ich sag mal, wir selber hier in meinem Office, wir fangen morgens um 7 Uhr an und vorgestern hatte ich die letzte Telco abends um 10 Uhr mit einem Lieferanten.
Also die ist ständig in Kontakt mit ihren Lieferanten aus China, sagt sie. Sie spricht auch Chinesisch und hat dann ein gutes Netzwerk. Aber im Moment hat sie eben die ganze Welt als Konkurrenz, weil natürlich viele Länder gerade Atemschutzmasken in China bestellen. Und deswegen haben die Lieferanten manchmal auch sehr kurzfristig, haben die ihre Preise angehoben.
Wir besprechen einen Preis und manchmal ist der abends nicht mehr gültig, weil sie einfach sagen, wir können den Preis nicht halten, weil die Rohstoffe teurer geworden sind. Also es ist ganz, ganz schwierig.
Zum Beispiel diese einfachen OP-Masken, manchmal blau oder weiß, die haben früher nur so ein paar Cent gekostet im Einkauf. Mittlerweile hat sich der Preis ungefähr verzehnfacht, sagt sie. Und das, obwohl die Produktion in China nach dem Corona-Shutdown dort inzwischen auch wieder auf Hochtouren läuft. Also die produzieren fleißig.
Und an wen werden diese Atemschutzmasken dann weiterverkauft?
Die werden nur in Ausnahmefällen an Privatkunden weiterverkauft, sagt Sabine Hamsen. Das allermeiste ist wirklich für Krankenhäuser, Kliniken oder öffentliche Einrichtungen bestimmt. Aber da gibt es dann manchmal Schwierigkeiten mit der Abwicklung. Denn das Besondere in China ist, dass man immer Vorkasse leisten muss, sagt Sabine Hamsen. Also das heißt, wer was in China bestellt, der muss erstmal alles bezahlen und dann werden die Masken per Flugzeug nach Deutschland geschickt. Viele Krankenhäuser, Praxen oder Apotheken, die Masken bestellen wollen, die dürfen aber laut deren Zahlungsbedingungen keine Vorkasse leisten.
Ich habe jetzt gerade hier aktuell eine Bestellung von 500.000 für eine öffentliche Einrichtung auch. Und habe auch das Thema, ich helfe ihnen gerne, weil die ganz verzweifelt sind, weil die nichts bekommen. Gesagt, wir müssen aber einen Weg finden, ihr müsst mir bei der Bezahlung helfen. Das schaffe ich ja alles nicht alleine.
Ja, inzwischen merkt Sabine Hamsen aber, sagt sie, dass ihre Kunden, also Krankenhäuser zum Beispiel, versuchen, ihre Zahlungsregeln da so ein bisschen aufzulockern, sodass die Bestellung dann vielleicht doch noch rausgehen kann.
Ja, Wahnsinn, Johannes, was so alles dahinter steckt. Da macht man sich ja im Endeffekt dann auch zumindest nicht die allerersten Gedanken drüber. Also, Atemschutzmasken und andere medizinische Schutzausrüstungen sind knapp und es ist eben für Krankenhäuser, Kliniken oder Arztpraxen gar nicht so einfach, eben an Nachschub zu kommen. Die Infos dazu von unserem Reporter Johannes Dobbelt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir sind also mit heimischen Nahrungsmitteln, Grundnahrungsmitteln, gut versorgt.
Es ist nicht in jedem Regal, zu jeder Verkaufszeit, jedes Produkt erhältlich. Also wenn Müsli 1 mal aus ist, dann gibt es auch ein Müsli 2.
Keine Gefahr also bei Lebensmitteln, bitte nicht hamstern. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner und Verkehrsminister Andreas Scheuer haben das heute nochmal betont in ihrer gemeinsamen Pressekonferenz, dass sich wirklich niemand Sorgen machen muss. Also, es kommen hier alle noch an Lebensmittel. Das heißt natürlich nicht, dass das Coronavirus der Landwirtschaft oder der Lebensmittelproduktion nichts ausmacht. Personalmangel, meinte Julia Klöckner, den merkt man jetzt schon. Ihr habt es mitbekommen, ne? Die Saisonarbeitskräfte zum Beispiel, die dürfen nicht mehr einreisen. Und es gibt auch Probleme bei der Logistik, bei den Transporten durch Europa. Sebastian Lackner ist Professor für Agrarökonomie an der Uni Rostock. Der kann das Ganze nochmal für uns einschätzen, was das bedeutet und ob wir weiter alle Lebensmittel bekommen werden. Herr Lackner, sehen Sie das so wie die Landwirtschaftsministerin? Die Lebensmittelversorgung in Deutschland ist sicher?
Grundsätzlich würde ich sagen, dass die Lebensmittelversorgung in Deutschland gesichert ist. Da kann man ja erstmal sozusagen die ganz klassische Landwirtschaft betrachten. Und da sind für dieses Erntejahr eigentlich die meisten Sachen, 55% der Fläche in etwa, ist wahrscheinlich schon ausgesät und die meisten Betriebsmittel sind eingekauft. Das sind auch weitgehend automatisierte Prozesse. Das heißt also, durch die Maßnahmen, die jetzt für die Bekämpfung des Coronavirus ergriffen wurden, sind eigentlich erstmal so keine ganz dramatischen Folgen zu erwarten. Der knappe Faktor sind die Saisonarbeitskräfte.
Da weiß man ja auch schon, und das hören wir ja auch schon von den Landwirten oder von den Bauern, dass die da einfach große Sorge haben, weil die eben sagen, ohne Saisonarbeiter geht es nicht. Was ist denn Ihre Einschätzung dazu? Also könnte man das nicht kompensieren? Könnten das nicht auch andere machen, keine Saisonarbeiter, sondern Arbeitskräfte, die gerade in Deutschland sind?
Die Arbeiten, die Saisonarbeitskräfte normalerweise machen, sind körperlich sehr anstrengend, erfordern eine gewisse Sachkenntnis. Das heißt also, wenn man jetzt darüber nachdenkt, kann man das kompensieren? Dann muss man erstmal schauen, inwieweit Menschen, die auf einem Betrieb mitarbeiten wollen, wirklich morgens in den ländlichen Raum fahren können, ob die teilweise doch recht anstrengende Arbeit gemacht werden kann und ob man Mitarbeitern die entsprechenden Kenntnisse vermitteln kann.
Könnte denn dann Corona zum Beispiel auch Auswirkungen haben auf die Preise? Also ich denke jetzt einfach mal an so Saisonprodukte wie Erdbeeren oder Spargel.
Genau, das ist ein Gedanke, der sehr, sehr nahe liegt. Das müssen wir erstmal abwarten. Es gibt im Moment sehr, sehr viele Initiativen, wo Landwirte versuchen, Leute zu motivieren, auf Betrieben zu arbeiten. Und es gibt da sehr viel Zuspruch. Das ist erstmal sehr, sehr positiv. Das zeigt auch, wie findig Landwirte sind und dass Landwirte sehr wohl in der Lage sind, auch hier gut zu kommunizieren. Aber grundsätzlich würde ich schon vermuten, also gerade bei Erdbeeren und Spargel, dass das schon schwieriger werden könnte dieses Jahr. Das trifft im Übrigen auch für den Erwerbsgemüsebau zu und mittelfristig auch für die Obstbauern und die Weinbauern und die Dauerkulturbetriebe. Und das sind natürlich alles Produkte, die im Laufe des Jahres ja vielleicht etwas knapper sind. Da kommt es auch immer auf den Witterungsverlauf an. Also insofern würde ich schon sagen, muss man da die Entwicklung sehr genau im Auge haben.
Vielleicht können wir noch mal kurz bei diesen Produkten bleiben. Also bei Produkten, wo es zu Problemen kommen könnte. Sie haben ja eben schon gesagt, grundsätzlich sehen Sie das auch so. Die Lebensmittelversorgung in Deutschland ist gesichert. Trotzdem gäbe oder gibt es auch Produkte, wo Sie sagen, da könnte es dann tatsächlich mal eng werden?
Wir haben bei den meisten Produkten aus der Landwirtschaft einen Selbstversorgungsgrad über 100%. Das heißt, wir produzieren in der heimischen Landwirtschaft mehr, als wir konsumieren. Teil davon geht dann in den Export. Es gibt aber einzelne Produktgruppen und dazu gehört tatsächlich Obst und Gemüse, wo wir einen Selbstversorgungsgrad von wirklich deutlich unter 100% haben. Das heißt also, hier sind wir auf Importe auch angewiesen.
Der Verkehrsminister hat heute schon gesagt, die Logistik steht da auch einfach unter Druck.
Natürlich, die Logistik steht unter Druck und wir merken vielleicht ein paar Dinge, von denen wir jetzt abhängen. Und das sind offene Grenzen, das sind freier Warenverkehr. Das war in der Vergangenheit auch immer die Freizügigkeit von Arbeitskräften, aber es gibt ja jetzt ein Ansteckungsrisiko, deswegen ist so eine Maßnahme nachvollziehbar. Trotzdem wäre es dann eben umso wichtiger, dass, wenn bestimmte Importprodukte geliefert werden sollen, gerade bei frischen Produkten, ist es dann wichtig, dass die LKWs die Grenze schnell passieren können. Der andere Punkt, den man an der Stelle auch erwähnen müsste, wäre, dass wir im Grunde noch gar nicht wissen, wie die Situation im Obst- und Gemüsebau in Spanien, Italien und Frankreich aussieht. Mhm. Das lässt sich von hier sehr, sehr schwer abschätzen, aber es könnte eben sein, dass die Betriebe dort auch ganz ähnliche Probleme haben.
Glauben Sie eigentlich, dass wir vielleicht unsere Ernährung auch in der kommenden Zeit umstellen müssen? Also mehr regionale Produkte, weniger exotische Früchte?
Das glaube ich insgesamt nicht. Ich würde jetzt nicht erwarten, dass die Preise so stark ansteigen, dass wir uns bestimmte Produkte gar nicht mehr leisten können. Kommt natürlich immer auf das Haushaltseinkommen an. Aber die Idee, sich von regionalen Produkten zu ernähren, die war vor der Corona-Krise sinnvoll, die ist auch mit Sicherheit jetzt sinnvoll. Aber das muss man sich grundsätzlich überlegen, ob man das will oder nicht.
Sebastian Lackner, Agrarökonom an der Uni Rostock, sagt, die Lebensmittelversorgung bei uns in Deutschland ist grundsätzlich gesichert. Bei Saisonobst oder Gemüse könnte es eventuell eng werden oder auch eben wesentlich teurer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich habe ja erst gedacht, das wäre ein Witz, ne? So ein richtig lauer Gag. Ein Freund schreibt, hab mir erstmal ein Puzzle bestellt, 20.000 Teile, alle dunkelblau. Ja, da habe ich noch gedacht, danke, dass du mich so schön verarscht. Aber nee, macht er nicht. In Zeiten von Corona fangen die Menschen leidenschaftlich an zu puzzeln. Wirklich. Also das, was seit den 50er Jahren ungefähr nicht mehr cool ist, dass ihr zuletzt gemacht habt, als ihr 5 wart, jetzt auf einmal der neue heiße Scheiß. Nova-Reporter Timo Nikolas hat versucht zu verstehen, was daran Spaß machen soll.
Ich glaube, es läuft.
Alright. So, Johanna, dann erzähl doch mal, was für ein Puzzle habt ihr da in der WG gerade?
Das, wo wir gerade aktuell dran puzzeln oder das, was bei uns schon an der Wand hängt, fertig gepuzzelt?
Oh. Na, erstmal das, an dem ihr gerade puzzelt. Deutschland ist im Puzzlefieber. Okay, ich habe jetzt keine Zahlen oder Statistiken, die diese Aussage irgendwie untermauern, aber im Bekanntenkreis, auf Instagram, überall lese und höre ich jetzt von 1000 Teilen oder von noch mehr. Sogar meine Freundin möchte, dass wir uns jetzt ein großes Puzzle zulegen. Und ich verstehe ehrlich gesagt überhaupt nicht, was das soll. Ja, das ist doch ein stinklangweiliges Spiel. Warum macht man nicht was anderes, was cooleres?
Ich habe es mich am Anfang tatsächlich auch gefragt. Also mein Mitbewohner hat angefangen zu puzzeln und ich war am Anfang nicht so begeistert. Aber naja, man sitzt so da, wir machen uns auch meistens Puzzlemusik an. Und dann sitzt man so da und kann sich zwischendrin noch über andere Themen unterhalten. Aber manchmal kann man auch einfach dann so Farbverläufe suchen oder irgendwie nach einem bestimmten Teil Ausschau halten. Und wenn man das dann gefunden hat, das ist dann auch ein ziemlich gutes Gefühl.
Johanna und ihre WG haben schon fertig eine 1000 Teile Dschungellandschaft und sitzen jetzt gerade an einem neuen Motiv mit Dinos und einem Regenbogen. In etwa einer Woche sind sie fertig, schätzt Johanna. Vielleicht geht's sogar schneller, wenn sie strategisch vorgehen.
Hi guys, Karen here. So today I'm doing a video that has been very highly requested. I'm going to show you how to put together a jigsaw puzzle.
Karen ist Puzzle-YouTuberin, Influencerin würde ich sogar sagen. Ihr Video How to do a jigsaw puzzle quickly hat immerhin knapp 300.000 Aufrufe. Um erfolgreich zu puzzeln, braucht es Strategie und Vorbereitung, sagt sie.
So basically what you do is you just pick up a handful of pieces and then you go through it and you put all of the inside pieces here.
Sie sucht zunächst alle Randstücke raus und legt sie mit der bedruckten Seite nach oben auf den Tisch und alle Innenteile mit der bedruckten Seite nach oben in den Deckel. Als nächstes beginnt sie, den Rand zusammenzustecken, also den Rahmen. Dann geht's ans Innere. Und hier sortiert Karen die Teile erstmal nach Farben. Fängt bei ihrem Puzzle mit Gelb an. Und wenn sie alle gelben Teile hat, beginnt sie, alle gelben Motive ihres Puzzles zusammenzustecken. Das macht sie dann nach und nach bei jeder Farbe so. Am Ende sieht man dann in ihrem Video also den Rahmen und darin liegen die einzelnen Motive. Was jetzt noch fehlt, der blaue Hintergrund. Das ist der ätzende Part. Da muss man durch.
The very last piece. There it is. There's the puzzle.
Karen braucht mit dieser Technik für ein 1000-Teile-Puzzle etwa 7 Stunden. Das ist wirklich, wirklich schnell. Laien brauchen viel länger.
Ich habe 3,5-4 Tage ungefähr dran gesessen und bin nicht fertig geworden. Also ich hatte so den Rand gut und so ein bisschen gefüllt. Also ich habe mich so ein bisschen von außen nach innen habe ich mich gearbeitet.
Das ist Helene, eine Kollegin von mir.
Oh, wow. Meine Freundin will auch ein Puzzle und mir schaut das jetzt schon davor, weil ich jemand bin, ich habe Dinge immer gerne schnell fertig.
Ja, nee, das ist auf jeden Fall nicht so. Ich habe das ja auch angefangen, weil ich dachte, ich muss jetzt mal irgendwie, ich hatte das Gefühl, ich habe bei Netflix alles geguckt, ich habe jeden Podcast gehört, den es gibt und jetzt brauche ich irgendwas, was nicht digital stattfindet, sondern ganz analog. Und es ist schon eine große Genugtuung, wenn man dann so das richtige Puzzleteil hat, wenn man 10.000 Mal anlegt und denkt, oh, wann kommt endlich das richtige Teil, dann hat man es endlich. Aber es dauert schon sehr lange. Ja, es ist auf jeden Fall so, es bringt Entschleunigung.
Nervenkitzel klingt anders. Aber vielleicht braucht es aktuell ja auch keinen Nervenkitzel, sondern Momente, in denen man so tief ins Puzzeln versinkt, dass man an nichts mehr anderes denkt. Und wenn es dann doch mal eintönig werden sollte, kann man ja aufhören und am nächsten Tag weitermachen, sagt Johanna. So machen sie es in ihrer WG.
Das Schöne ist, man kann es ja immer wieder weglegen. Und also ich habe es gestern wieder gemerkt, ich saß dran und irgendwann hat es mich gestresst und dann wurde es langweilig und dann habe ich es weggelegt. Und dann bin ich aber wieder vorbeigegangen und habe wieder einen Teil in die Hand genommen. Also es sind immer so Wellen und es ist auch ein kleiner Kampf gegen sich selbst. Aber genau das ist vielleicht auch das Spannende dran.
Im Zweifel muss man also immer wieder die Motivation finden, sich hinzusetzen und dieses eine blaue Teil zu suchen, das fast genauso aussieht wie alle anderen blauen Teile auch. Ich glaube, so ein 1000-Teile-Puzzle ist eher nichts für mich. Ich fange lieber kleiner an. Ich habe jetzt in der Kinderabteilung mir ein 200-Teile-Puzzle bestellt. Aber hey, ich finde, man muss ja auch nicht immer nach den Sternen greifen.
Ganz genau so ist es. Und ich möchte jetzt wirklich gerne mal von euch wissen, wie ist das bei euch? Habt ihr auch in den letzten Tagen oder Wochen angefangen zu puzzeln? Und wenn ja, wie viele Teile? Welches Motiv? Wie lange habt ihr dran gesessen? Seid ihr schon fertig oder immer noch nicht? Das möchte ich bitte gerne alles wissen. Und ihr könnt mir einfach eine Mail schreiben. mail@deutschlandfunknova.de. Ich bin sehr gespannt, was ihr mir erzählen werdet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Hashtag Nova fragt für euch. Das ist der Hashtag, über den ihr uns all eure Fragen schicken könnt, die ihr habt, zu allem, was Corona, Coronavirus, Covid-19 angeht. Und das tut ihr ja auch schon. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Ihr schreibt uns an über Facebook, Insta, Twitter oder ihr schickt uns eine Mail at deutschlandfunknova.de. Und da kam auch eine Mail von Marco. Und Marco ist wirklich relativ verzweifelt. Er schreibt uns, um sich nicht anzustecken, würde er sehr, sehr gerne Homeoffice machen. Und es ginge theoretisch auch so von den Arbeitsabläufen und so. Nur sein Arbeitgeber besteht darauf, dass er ins Büro kommen muss. Und Martin fragt, geht das eigentlich in Corona-Zeiten oder ist sein Arbeitgeber da einfach im Recht? Und ich habe nachgefragt bei Katrin Bürger, die ist Anwältin für Arbeitsrecht. Also in Zeiten von Corona, ist man verpflichtet, zur Arbeit zu kommen?
Ja, ist man tatsächlich. Die bloße Befürchtung, dass ich mich anstecke, reicht nicht aus, dass ich zu Hause bleiben darf. Das ist quasi das allgemeine Lebensrisiko. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, im Betrieb zu erscheinen, wenn der Arbeitgeber das anordnet. Mhm. Es ändert auch nichts daran, dass der Arbeitnehmer zu einer potenziellen Risikogruppe gehört. Mhm. Der Arbeitgeber muss natürlich sämtliche Maßnahmen ergreifen, um alle Risiken zu minimieren. Wenn er aber der Ansicht ist, dass er diese Maßnahmen ausreichend ergreift, ist der Arbeitnehmer verpflichtet, im Betrieb zu erscheinen.
Okay, das heißt aber, der Arbeitgeber muss schon dafür sorgen, dass er im Betrieb diesen Sicherheitsabstand sicherstellen kann und dass eben alles getan wird, Desinfektionen und so weiter, damit die Mitarbeiter da wenigstens halbwegs beruhigt sein könnten.
Genau, so ist es. Der Arbeitgeber muss sämtlichen Fürsorgepflichten nachkommen. Er muss dafür sorgen, dass die Erkrankungsrisiken und Gesundheitsgefahren im Betrieb so gering wie möglich sind. Das heißt zum einen schulen, zum anderen ausreichend Desinfektionsmittel, Seife zur Verfügung stellen. Je nachdem, wie der Betrieb ausgestattet ist, dafür sorgen, dass den Arbeitnehmern nichts passiert, wenn sie ihre Arbeitsleistung erbringen.
Was ist denn jetzt, wenn ich mich als Arbeitnehmerin weigere und sage, ja, okay, aber ich habe meine Angst ist einfach zu groß, ich will mich definitiv nicht anstecken, ich arbeite von zu Hause, aber ich komme nicht rein?
dann wäre das eine Arbeitsverweigerung, wenn der Arbeitgeber nicht damit einverstanden ist. Das kann zu disziplinarischen Maßnahmen führen, die der Arbeitgeber dann berechtigt wäre zu ergreifen.
Jetzt will man sich natürlich nicht zoffen und es nicht zum Äußersten kommen lassen. Was ist so Ihre Erfahrung? Also wenn man vernünftig mit dem Arbeitgeber spricht, haben Sie so den Eindruck, da ist auch jetzt nach all der Zeit, es passiert ja jeden Tag irgendwas anderes, es gibt neue Maßnahmen, dass die Arbeitgeber da jetzt auch rücksichtsvoller sind oder mehr Verständnis dafür haben, dass die Leute sagen, ich möchte aber lieber Homeoffice machen?
Wir haben schon den Eindruck bei unseren Mandanten, dass ein Großteil der Arbeitnehmer tatsächlich momentan die Arbeitsleistung im Homeoffice erbringt. Das kommt natürlich darauf an, wie der Arbeitsbereich ausgestattet ist, aber grundsätzlich haben wir den Eindruck, dass die Arbeitgeber sich schon der aktuellen Situation bewusst sind.
Also, man will ja da auch irgendwie nicht unnötigen Stress haben, aber hey, wenn der Arbeitgeber sagt, ihr müsst vorbeikommen ins Büro, natürlich unter den vorgegebenen Sicherheitsabstand und so weiter und so fort, dann müsst ihr das machen. Wir haben darüber gesprochen mit Katrin Bürger, die ist Anwältin für Arbeitsrecht und wie gesagt, wenn ihr weitere Fragen habt, Hashtag Nova fragt für euch. Ihr könnt uns gerne über alle möglichen Kanäle, Insta, Twitter, Facebook schreiben oder mail@deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.